Electrify, der Podcast.
Mit Christian Frey. Grüß dich, Christian.
Hallo, Jerome.
Und mit Jerome Brunel. Und wir haben heute einen Studiogast sozusagen, nämlich Timo Schad. Grüß dich.
Schön, mal wieder bei dir zu sein.
Gell, schon
bei
lange
euch
her.
Darf man ja sagen.
Ja, ja, richtig. Timo Schad, der Herausgeber vom T&E-Magazin und Veranstalter, ja, kann man sagen, von den größten E-Mobil-Veranstaltungen, die es so gibt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Ich war zuletzt, haben wir es gesehen, in Hannover.
Nicht mal zur Hälfte richtig. Also Herausgeber bin ich nicht, sondern Verleger.
Okay.
Herausgeber sind der Tesla Owners Club Helvetia und der TFF, Tesla Fahrer und Freunde e.V. Die fungieren halt als Träger des Ganzen. Und zu tun hat ein Verleger halt das Herausgeben, also ein Widerspruch in sich. Ja. Nein, ich muss mich halt ums Redaktionelle, um die Gestaltung, um die Verbreitung kümmern. Das ist Verlag.
Okay.
Und ansonsten größtes E-Auto-Treffen der Welt, bitte
schön. Entschuldigung, ja, ich habe immerhin gesagt Europa,
ja,
Deutschland, Europa.
Ist, also völlig unpassend.
Ja, also wir haben uns ja gesehen in Hannover.
Da war das weltgrößte, aktueller Rekord. Und wir hoffen halt in Hamm am 23.09. das Ganze zu toppen.
Nochmal zu toppen.
Aber mal gucken.
Mal gucken, ja.
Sprechen wir noch drüber.
Genau, es ist, glaube ich, schwierig geworden. Also zumindest ist es kein Selbstläufer, solche Veranstaltungen zu machen. Das kann man schon so sagen.
Wo wir dann schon auch bei Horb wären, oder?
Wo wir auch schon bei Horb wären, da fangen wir am besten damit an, weil ich werde ja auch ständig gefragt, frag du mal, Christian, was ist mit Horb?
Na gut, eigentlich wollte ich jetzt das T&E-Magazin lesen, aber wenn du mich so fragst, Jerome, was ist eigentlich mit Horb?
So, dann antworte ich dir gerne. Also es gab jetzt inzwischen Gespräche mit der Stadt und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das so machen, dass wir den Samstag bekommen. Und da bekommen wir wieder die Wiese mitten im Stadtzentrum, direkt beim Festgelände. Es ist ja in Horb immer ein Stadtfest gleichzeitig. Und im Rahmen dieses Stadtfestes ist immer dieses Elektroautotreffen seit vielen Jahren, Ausnahme mit Corona natürlich. Aber am Sonntag werden wir nicht auf der Wiese sein. Die Stadt hat uns dann angeboten, ja, ihr könnt ja oben auf den Marktplatz. Das will ich nicht, das wollen wir nicht, weil wir da einfach zu weit weg vom Schuss sind. Ich werde mal gucken, ob wir da nicht eine Ausfahrt organisieren und dann einfach wegfahren und irgendwo parken und das Stadtfest genießen, wer da kommen möchte. Also man darf gerne auch wieder in Horb übernachten, wenn man denn ein Hotelzimmer findet. So viele gibt es da nämlich gar nicht. Aber auf jeden Fall, das ist die gute Nachricht, die Veranstaltung wird wieder stattfinden. Und wer sich da mit beteiligen möchte, wer also vorbeikommen möchte, einfach nettes Zusammenkommen, den Leuten in Horb zeigen, wie Elektromobilität funktioniert. Wer auch auf ein schönes Stadtfest möchte, vor einer wunderschönen Kulisse in Horb, der ist herzlich eingeladen, sich anzumelden. Und zwar über unsere Webseite electrify-bw.de. Da wird es ein Formular geben oder da gibt es dann ein Formular, da kann man sich anmelden. Und da kann man sich dann auch zum Beispiel anmelden, wenn man mit mir Abendessen gehen möchte. Auch das, ja, Meet and Greet sozusagen.
Ist das dann ein Candlelight-Dinner nur mit dir alleine?
Das kommt drauf an, wer sich da anmeldet.
Wie wär's mit Ann-Christine?
Ann-Christine wird auf jeden Fall wiederkommen. Da freue ich mich auch sehr darauf, dass sie wiederkommt. Und ja, sie kommt nämlich jedes Jahr und übernachtet auch in Horb mit ihrem Vater zusammen. Und ja, das kann man also machen, auf unserer Webseite sich da anmelden und dann dabei sein. Ich würde mich einfach freuen, wenn wieder viele Menschen kommen. Es gibt ja immer mehr Elektroautofahrer und es gibt ja immer mehr verschiedene Modelle, die man dann auch zeigen kann. Und ja, es lohnt sich, denke ich, da auch wieder vorbeizuschauen. Es ist einfach immer sehr entspannt und ja, eine fröhliche Truppe, die da immer unterwegs ist. Und ja, wie gesagt, ich freue mich. Am 9. September findet das Ganze statt und eben auch am 10. Da machen wir vielleicht eine Ausfahrt, das schauen wir mal. Informationen gibt es auf unserer Webseite, wenn es soweit ist, wenn ich das organisiert habe. Und ja, wie gesagt, ich freue mich dann auf wieder viele bekannte Gesichter. Soweit zu Horb.
Man muss sich aber allerdings der Gefahr bewusst sein, wenn man dorthin kommt, man könnte eventuell Jerome über den Weg laufen.
Ja,
also, wer das nicht möchte, der sollte etwa unter Umständen vielleicht sich nicht anmelden und das Ganze eher aus der Ferne begutachten.
Ja, absolut. Bist du dabei?
Ich weiß es noch nicht. Es könnte durchaus sein, dass ich in Leonberg bin oder nirgendwo bin, falls ich im Urlaub sein sollte. Ich habe noch überhaupt keine Planung.
Okay, gut.
Ja, ich fürchte, ich werde nicht kommen.
Ja, was?
Weil ich 2 Wochen danach ja ein eigenes Event habe und wie das halt am Ende einer Vorbereitungsphase dann immer so ist, schlagen dann noch viele Aufgaben auf und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich die Zeit haben werde, nach Horb zu kommen, was ich aber sonst gerne gemacht hätte.
Du warst ja schon mal da. Wir hatten ja, auch schon mal ein großes Treffen damals, richtig, erinnere ich mich. War eine schöne Zeit damals. Ja, ne? Damals,
das war vor Corona.
Genau, vor Corona, als alles noch so schön war und die Welt noch heile war und so weiter und so weiter. So, jetzt reden wir aber mal nicht über Hannover, weil es findet diesmal nicht in Hannover statt, sondern dein Treffen findet diesmal in Hamm statt am 23. und 24. September. Ich war ja letztes Mal in Hannover dabei, fand das eine sehr schöne Veranstaltung, fand eigentlich auch die Location völlig okay, ungewöhnlich, ja, also überdacht mit einem sehr, sehr hohen Dach, sowas habe ich auch vorher noch nicht gesehen, mit einer großen Bühne, auf der viel passiert ist, mit vielen, vielen Leuten, die Videos gedreht haben, mit einer Halle, die, wo Aussteller drin waren, rund um die Elektromobilität. Warum hast du dich entschieden, nicht mehr in Hannover zu sein, sondern bist nach Hamm gegangen?
Ich würde mal sagen, in erster Linie war das eine Preisfrage. Ursprünglicher Austragungsort war ja die Gebläsehalle in Ilsede. Die wurde dann halt wegen des Krieges zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und uns entzogen. Und der Landkreis Peine, der hat schlicht dann einen Batzen Geld rübergereicht und wir konnten uns die Messe Hannover leisten, was wir uns sonst nicht hätten leisten können.
Okay, verstehe.
Und das war wirtschaftlich halt arg eng und wurde auch mit einigen Überraschungen dann zu guter Letzt finanziell sehr strapaziös. Und die alternative Location in dieser Phase, als wir für Ilse den Ersatz gesucht haben, war bereits Hamm, die Zeche, im Gespräch.
Okay.
Und wir haben uns letztlich jetzt dann ziemlich schnell dafür entschieden, nach Hamm zu gehen, nachdem wir eine kleine Episode noch am Lausitzring hatten, was halt so mit dem Mitveranstalter nicht so ganz harmoniert hat. Aber das ist eine andere Baustelle, müssen wir jetzt nicht mehr ausbreiten. Hamm ist auf jeden Fall mit der speziellen Situation, dass da eben fossile Zeiten ein Ende gefunden haben, besonders reizvoll. Also es ist eben so ein klein wenig, ja, auch dieser Übergang sichtbar, halt wo erneuerbare Energien jetzt statt dem Kohlebergbau anstehen und da haben wir uns optimal platziert gesehen und das Gelände, das bietet halt auch zudem noch einfach schönen Reiz landschaftlich und eben diese alte Industriekultur, sodass wir davon ausgehen, dass die Leute, die da hinkommen, das halt als Alternative akzeptieren zu einer glänzenden, sauberen, geleckten Messe, die vielleicht weniger Community-like ist, wie sowas. Ja, und dann gehen wir mal davon aus, dass wir halt ein ähnlich attraktives Programm hinkriegen. Also in Vorbereitung, ähnlich wie in Hannover, einige Diskussionsrunden zu Themen der E-Mobilität, der Nachhaltigkeit, der erneuerbaren Energien. Aber halt im Zentrum natürlich, worüber wir gleich auch noch reden wollen, Community, also der Austausch unter den Menschen. Eine Zukunftsmesse im Bereich E-Mobilität, Tuning, Nachhaltigkeit wird es auch geben, also sprich Aussteller, auch verschiedener Hersteller, die da halt im Automobilbereich auch Fahrmöglichkeiten bieten, unter anderem unser heutiger Gastgeber, das sollte ja auch noch erwähnt werden,
wir sind ja
bei Tesla zu Gast.
Genau.
Ja, und Tesla bespielt halt den Familienpart, das können wir ganz offiziell verkünden und wird da halt von der Hüpfburg angefangen bis zu kleinen Tesla für Kinder, die im Kreise fahren können, einiges auch mit beisteuern, dass dieses Event halt attraktiv wird.
Das muss man ja sagen, also Tesla versucht sich gerade ein bisschen mehr zu öffnen, Veranstaltungen zu machen und auch auf Veranstaltungen aufzutreten, dabei zu sein. Ich habe heute auch mit Tesla gesprochen wegen Horb und habe da jetzt eine 90-prozentige Zusage bekommen, also zu 90% wird auch Tesla in Horb mit dabei sein. Wir sind gerade in Holzgerlingen und in Holzgerlingen gibt es, du hast es mir auch gerade nochmal bestätigt, Europas größte Auslieferungshalle. Die ist auch wirklich groß. Ich habe jetzt die Fahrzeuge nicht gezählt, aber geschätzt sind da 150, 200 Fahrzeuge. Kommt das so ungefähr hin? Eine wunderschöne Halle, sehr wirklich schöne Industriehalle, die wir hier haben. Und wir haben hier eben einen Tag der offenen Tür heute. Und Tesla hat uns gerne erlaubt, dass wir hier unseren Podcast aufzeichnen. Deswegen vielleicht auch die etwas andere Tonqualität als gewöhnt. Wir sind hier in einer großen Halle, es ist sehr hallig und wir haben ein Mikrofon, in das wir alle reinschwätzen.
Aber es ist auch richtig, richtig richtig warm und ja, wir sind in dem privilegierten mit Kühlanlagen ausgestatteten ja, Raum.
Also, absolut.
Das mögen die Zuhörer doch dann bitte verzeihen.
Ja,
sonst würde
richtig
der Jerome jetzt hier
zusammen
einen Saft eingehen.
Ja, also, absolut.
Wer sich übrigens fragt, wie Tesla an diese große Halle gekommen ist oder warum hier überhaupt so eine große Halle rumsteht, der Vorbesitzer dieser Räumlichkeiten war die Firma Eisenmann, die ähnlich wie die Firma Dürr Lackieranlagen herstellt, nur leider das Ganze wirtschaftlich nicht mehr so auf die Beine stellen konnte und entsprechend eben ihre Objekte veräußern musste. Das heißt, der Grund, warum diese Halle so verdammt groß ist, ist einfach der, dass hier früher Lackieranlagen hergestellt wurden.
Okay. Also wie gesagt, eine wirklich schöne Halle und ich weiß noch, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, diesen riesen Schriftzug Tesla, ja, was ist denn jetzt los? Also wirklich ein großer Schriftzug Tesla, weit sichtbar und ich wusste das lange Zeit gar nicht, dass sie hier sind. Ja. Ich habe zwar einmal mitbekommen, wenn ich in Sulz lade, da sind immer wieder Leute, die sich das Auto gerade abgeholt haben hier und dann Richtung Schweiz fahren und dann das erste Mal, allererste Mal laden in Sulz und man erkennt die immer, ja, man erkennt die sofort, erstmal das Auto natürlich blitzeblank, aber immer dieses breite Grinsen im Gesicht. Ja? Also die ersten Kilometer damit gefahren, zum ersten Mal laden und immer dieses Grinsen im Gesicht, dieses, das erkennst du sofort, wenn du sie siehst. Und dann hat man immer sehr nette Gespräche, was man sonst am Supercharger gar nicht mehr so hat. Aber darüber reden wir später. Zurück zu deiner Veranstaltung nach Hamm. Letztes Mal, habe ich ja schon gesagt, gab es eine Bühne, da gab es Programm, da war Moderation, da waren Leute dabei, die man kennt aus YouTube und was weiß ich. Ich vermute mal, das wird in Hamm ähnlich sein, oder?
Ja, das hast du richtig geraten. Ja. Als Keynote-Speaker haben wir Professor Volker Quaschning geschartert. Also da bin ich auch super dankbar, dass er diesmal von Berlin nach Hannover geht. Aber Hamm ist durchaus noch mal ein bisschen mehr Strecke. Aber er weiß halt, dass er die richtige Zuhörerschaft vorfindet. Ja. Und hat uns am Vortag bei so einer Influencer-Konferenz in Hannover, also mit einem brillanten Vortrag, da halt uns ja, begeistert. Und das wollen wir jetzt allen zugänglich machen. Also das so als eine der Ideen. Des Weiteren wollen wir natürlich nicht nur Influencer auf die Bühne zaubern. Also es ist natürlich so, dass viele Influencer jetzt auf die Bühne wollen. Mhm. Aber wir bemühen uns halt auch noch, Fachleute extern abzugreifen. Haben beispielsweise Zusage von Kurt Siegel, dem Präsidenten vom Bundesverband E-Mobilität, zu erscheinen. Und ja, letztlich gilt es halt, ein Programm abzubilden, was halt sowohl die Leute, die schon länger in der Thematik drin stecken, als auch Frischlinge anspricht. Und da soll ein bisschen Abwechslung halt stattfinden. Im Gegensatz zu Hannover hoffen wir darauf, dass wir ziemlich viele Leute aus der Region auch mitnehmen können. Und also beispielsweise fährt im Halbstundentakt ein vollelektrischer Gelenkbus halt vom Bahnhof zum Veranstaltungsgelände. Und das auch noch kostenlos, sodass wir davon ausgehen, dass wir halt auch viele Leute aus der Region mitnehmen und nicht jeder mit seinem Auto zwingend anreisen muss und auch die Möglichkeit besteht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Gelände zu kommen. Dennoch bemühen wir uns natürlich da, wieder einen Rekord als weltgrößtes E-Auto-Treffen aufzustellen. Allerdings würde ich mal sagen, andere Aspekte als Weltrekord sind uns da noch wichtiger. Hm. Wobei ich auch davon ausgehe, dass wir alleine schon Weltrekord größtes E-Auto campen. Du sprachst ja von 2 Tagen. Also letztlich ist ja der 23.09. der Tag. Und vom 23. auf den 24. wollen wir auf dem Gelände campen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir so viele E-Auto-Camper mit eigenem Anhänger, mit Dachzelt oder schlicht dem Camp-Mode dazu bewegen können, mitzumachen und wir da den größten, ja, das größte E-Auto-Campen realisieren können. Die größte Tesla-Lichtshow gehen wir auch von aus. Also okay. Model Y und Model 3 Fahrer wurden halt darum gebeten, bei Interesse ein Kreuzchen beim Ticketkauf zu machen und das haben sehr viele wahrgenommen und deswegen bin ich ziemlich optimistisch, dass wir da auch die größte Lichtshow aller Tage erleben.
Du bist ja auch nicht Herausgeber von T&E Magazin, das habe ich ja jetzt gelesen. Aber
Verleger.
Du bist der Verleger. Und das ist ja ein Magazin, das sich vor allem an Menschen wendet, die Tesla fahren. Vor allen Dingen, ja, also Schwerpunkt?
Ich bin gerade so ein wenig meinen Kopf am Schütteln.
Das, ja, ich sehe es.
Hast du da eigentlich jemals reingeguckt,
Jerome? Doch, natürlich habe ich schon reingeguckt.
Hier sind Fahrzeugberichte von einem Airway U6, von einem BMW i5,
ja,
von einem Niro ET5.
Ja, aber... Ja? Das heißt also, dass du die Zeitschrift, also sei mal ehrlich, am Anfang ging es ja fast nur um Tesla.
Nein.
Nein?
Nein. Also wir hatten schon.
Was habe ich denn dann damals gelesen?
Wahrscheinlich in deiner Verblendung nur die Texte von Tesla. Von Tesla,
ja, das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ein persönliches Faible für Tesla. Das ist natürlich auch meine Marke, mit der ich persönlich unterwegs bin. Aber es ist halt... Einfach die große Mission, die Elektromobilität voranzubringen. Das wollen wir auch in Hamm abbilden. Das ist auch im T&E-Magazin abgebildet. Das T&E könnte man ja als Tesla und E-Mobilität werten. Aber nein, dieser Spagat, den versuchen wir schon auch hinzubekommen. Und in Hamm erwarten wir nicht nur Tesla-Fahrer.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das sind alle eingeladen, die elektrisch ganz unterwegs sind.
Und selbiges gilt auch, was die Leserschaft angeht. Das T&E-Magazin findet sehr starke Verbreitung durch Tesla. Mhm. Wir haben da eine tolle Kooperation, liegen an jedem Standort aus, idealerweise sogar in jedem Tesla bei der Auslieferung, was nicht allerorts gelingt, weil es werden einfach viel zu viele Tesla von viel zu wenigen Mitarbeitern ausgeliefert. Aber generell würde ich mal sagen, die Mission ist, die E-Mobilität voranzubringen, letztlich den Wandel im Energiesektor voranzubringen, und das ist die Message sowohl des T&E-Magazins als auch unserer Veranstaltung, und das werden wir inhaltlich sowohl im Programm als auch in weiteren Ausgaben des T&E-Magazins abbilden.
Okay, also es wird tagsüber auf der Bühne viel geben, viele interessante Sachen. Es wird außerdem eine Ausstellung geben, wo ich mir auch Zubehör und solche Geschichten kaufen kann oder mir zumindest anschauen kann. Was ja auch immer mehr eine Rolle spielt, ist das Thema mein Auto aufhübschen, tiefer legen, höher legen, keine Ahnung.
Letztlich geht es ja darum, Menschen haben einen unterschiedlichen Zugang. Also die wenigsten sind halt letztlich über das Thema Nachhaltigkeit zum Tesla gekommen, aber viele kommen vom Tesla zur Nachhaltigkeit. Mhm. Und E-Mobilität ist eben mit regenerativen Energien eng verknüpft. Und diese Verbindung, ich nenne das immer gerne Einstiegsdroge, E-Mobilität, die ist halt einfach naheliegend. Also du packst dir deine Photovoltaik aufs Dach, weil ist halt praktisch, den Strom eben nicht einkaufen zu müssen. Und letztlich ist das eine große Geschichte, die erzählt wird. Wir sind da in einer absolut spannenden Zeit. Und dennoch die große Frage, kommen wir noch zu, ist die Community denn noch so existent, wie wir sie in unseren frühen Jahren der E-Mobilität erlebt haben? Mhm. Und da kann man ja schon fast die Antwort sagen, nein, so nicht. Wenn du Winke-Winke machst, wundern sich die dir entgegenkommenden
oftmals,
Autos nicht selten.
Was hat der für Probleme?
Genau, was hat der für Probleme? Und die Gespräche am Supercharger, man muss da schon aktiv auf die Leute zugehen. Also letztlich ist das so normal geworden. Und dennoch für uns als diejenigen, die versuchen, da diese Community irgendwie auch noch am Laufen zu halten, hochspannend, wie gelingt es, die Community zusammenzuhalten, weil noch sind wir prozentual gesehen bei weitem nicht da, wo wir höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit dann sein werden und vor allen Dingen hinwollen.
Ja. Wobei ich wirklich denke, dass das Hochfahren der Elektromobilität jetzt massiv Fahrt aufnehmen wird, bin ich mir sehr sicher, wenn auch die günstigeren Autos kommen. Aber das werden wir noch sehen, ob das so kommen wird. Da wollen wir nachher drüber sprechen. Wenn ich zu deiner Veranstaltung kommen möchte, ich bin übrigens noch am Überlegen, also tatsächlich, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ob ich komme oder nicht. Bei mir ist das Problem, dass ich am Montag schon wieder in der Schule sein muss und unterrichten muss. Übrigens, was man so im Hintergrund hört, das ist die Lightshow von den Teslas, die da irgendwie zu dritt seine Lightshow machen und dazu einen Höllenlärm machen. Aber es ist immer sehenswert. Und Christian, siehst du was?
Ja, es sind auf jeden Fall, wenn ich es richtig sehe, auch andere Fahrzeuge beteiligt.
Ich hörte mich gerade gar nicht. vorhin waren es irgendwie nur drei Model X, die eine Lightshow mit Star Wars Musik gemacht hatten. Jetzt ist es irgendein Techno-Bums-Bums und es sind einige Model S noch dabei, die da mitmachen.
Hast du was gegen Techno-Bums-Bums oder
Nein.
was?
Ich wollte es nur für jeden verständlich machen.
Okay, was muss ich tun, wenn ich bei dir auf deine Veranstaltung kommen muss?
Ja, ganz einfach elektrische-community.de in die Tastatur tippen.
Okay.
Und schauen, was da abgeht. Und irgendwo findet man dann auch ein Ticketportal und kann dann halt sich Tickets ordern.
Wir sind ja hier mitten in Schwaben, ne?
Ja.
Die Schwaben sind geizig. Was kostet es?
Das kostet, wenn ich das richtig im Kopf habe, 10 Euro fürs Parkticket, was erstmal viel klingt, aber dafür kriegt man ja auch einiges unter den Felgen geboten.
Ja.
Was war es noch? 15 Euro das Personenticket.
Okay.
Das heißt, wenn ich meine Angetraute mitbringe oder meinen Angetrauten, muss das mit 15 Euro zusätzlich berechnet werden. Wenn ich ein Kind mitbringe, kostet das 1 Euro. Das hat statistische Zwecke. Wir haben halt letztlich dann irgendwie auch den Überblick, wie viele Leute auf dem Gelände sind.
Okay, das heißt, in den 10 Euro Parkticket ist da schon eine Person mit dabei? Oder?
Nein.
Die kostet extra. Also,
die kostet extra.
Wenn ich also
von irgendwas müssen wir ja dann irgendwie den ganzen Spaß auch finanzieren.
Richtig. Das heißt, 2 Personen und Auto kosten 40 Euro.
Wenn du richtig, ja, bist du Mathelehrer?
Ich bin Mathelehrer. Ich bin auch Mathelehrer,
ja. Ich war in Mathe immer schlecht.
Christian schaut mich gerade ganz entgeistert an. Wie hat er das so schnell im Kopf gerechnet? 2 mal 15 plus 10.
Ja, und dann wollen wir auch noch 10 Euro für die, von den Leuten, die halt dann ihr Auto zum Camping führen. Aber die kriegen eigene sanitäre Anlagen. Also jetzt keine goldenen Wasserhähne, aber halt so Campingstandard. Und die bekommen des Morgens ein
Frühstück,
Frühstück von einem gewissen Bäcker aus Hilden, der extra...
Wer könnte das denn sein?
Der
lass mich mal überlegen.
Seine hochbegehrte Backwaren voll elektrisch dann dorthin karren wird.
Fängt der vielleicht mit Sch an und hört mit Üren auf?
Denkbar.
Könnte sein, ne?
Ja, ich glaube, so war das. Ich kenne den Menschen jetzt nicht so mehr. Ja, aber das ist halt dann sozusagen für 10 Euro zu haben und da kann auch keiner meckern.
Nee, kann man nicht.
Meckern und, kann man immer, aber es ist vielleicht nicht begründet.
Ja, also ohne Scheiß, das habe ich natürlich in Hannover auch erlebt. Manche Leute haben gemeckert. Aber generell würde ich jetzt mal sagen, diejenigen, die halt Hannover erlebt haben, die wissen, was in Hamm kommen kann, plus das, was wir halt noch mehr auf die Kette kriegen werden.
Wenn ich jetzt mit dem Wohnwagen komme, kostet aber nicht extra. Ne?
No.
Das ist gut, wunderbar.
Also du schon.
Ja, ich schon, klar, ja.
Weil du bist Großunternehmer, ja, das heißt, bei dir kommt immer noch eine Null hin.
Eine Einschränkung natürlich, eine wirkliche Einschränkung. Es gibt auf einem E-Auto-Campen keine Verbrenner. Also irrerweise kriege ich entsprechende Anfragen. Die sind sinnlos. Also es wird keiner mit
also seinem... Also mit seinem Camping... nicht Caravan, sondern mit seinem Campingbus kommen möchte. Oder mit seinem,
wenn er elektrisch wäre schon, aber halt...
Das ist die Challenge, also E-Auto-Campen ist angesagt.
Genau. Gibt es auch Stromversorgung für die Nacht?
Nein.
Okay, da kann man sich aber den Strom aus dem Auto ziehen. Das ist ja das Schöne, wenn man...
Theoretisch.
Theoretisch und praktisch funktioniert das auch.
Oder sich gegenseitig vollladen. Keine Ahnung. Wenn da entsprechende Begleitfahrzeuge am Start sind.
Okay. Einfach immer so lange hin und her laden, bis einfach alle Akkus leer sind.
Spielt das überhaupt Ladeinfrastruktur, spielt das überhaupt noch eine Rolle? Weil ich erinnere mich, als wir mit Horb angefangen haben, das war ja relativ früh, da war das wirklich ein Thema, dass wir eine Ladeinfrastruktur vor Ort
dieses bieten mussten. Ist das irrelevant, weil da sind irgendwie riesige Ladeparks auch
drumherum.
Ja, von
das heißt, auf der An- und Abfahrt kann man vollladen und kommt dann eben, so wie auch jetzt in Horb, mittlerweile, wir bieten auch keine Infrastruktur mehr an fürs Laden.
Also in der Ecke wirklich kein Problem. Am Lausitzring wäre das anders gewesen.
Okay, gut. Habe ich was vergessen für deine Veranstaltung? Wenn ja, dann sag es jetzt.
Nö,
gut. Ist
eigentlich nichts vergessen.
Du bleibst aber trotzdem bei uns. Du hast auch den langen Weg hierher nach Holzgerlingen gemacht.
Hat sich aber auch gelohnt. Also unheimlich schön, euch mal wieder zu treffen und Networking, viele Leute auch neu kennenzulernen. Also ich liebe Community und wenn ich dann irgendwann der Einzige bin, der zu einem Community-Treffen kommt, ich fahre da in jedem Fall hin. Vielleicht überlegt ihr euch das auch mal. Und
also was ich mir jetzt auf jeden Fall tatsächlich überlege, ist mit Hamm, weil ich könnte ja am Samstag anreisen, beziehungsweise Freitag auf Samstag anreisen, Samstag da sein und Sonntag Vormittag nach dem Frühstück wieder nach Hause fahren, das wird irgendwie hinhauen.
Einmal in Hilden mit Hänger ist das da kein Problem
inzwischen,
zu laden.
Ja, als ich das letzte Mal dort war, gab es die Möglichkeit noch nicht so richtig. Ja. Das ist inzwischen viel besser geworden, Gott sei Dank. Ja, ich gucke mir die Strecke mal an, weil tatsächlich ja, mit dem Wohnwagen ist es immer schwierig.
Also alle sollten sich die Strecke mal anschauen. Und das Witzige ist, wir werden sogar Sternfahrten aus bestimmten Regionen organisieren. Okay. Das ist jetzt natürlich für diejenigen, die mit einem Anhänger unterwegs sind, vielleicht nicht so einfach, sich da in die Sternfahrt zu integrieren. Ich weiß nur aus dem Vorjahr, da gab es das ja auch schon, dass man immer auf die Schwächsten Rücksicht genommen hat. Okay. Und das ist auch Teil dieses Community-Effekts, dass man da halt irgendwie als Gemeinschaft dann zueinander steht, sich gegenseitig Platz macht beim Laden und so weiter und so fort. Und ja, also ich hoffe halt, die Community hat noch ein bisschen Bestand.
Gibt es denn dann einen Preis für die längste Anfahrt mit einem Wohnwagen?
Wäre auch eine Idee, Na?
So, überleg mal. Ich melde mich das schon mal an.
Okay. Wieso? Gut. Bist du vorher irgendwie im Ausland, so im Süden
noch? Hamm ist doch relativ weit im Norden.
Ja, ja.
Wann kommt ihr denn mal in den Süden?
Ich bin gerade im Süden, was willst du?
Nein, ich meine mit einer Veranstaltung.
Sollen wir Horb jetzt hier Konkurrenz machen für Horb?
Nein, aber nach Stuttgart oder München.
Ich mache das doch arbeitsfreilich. Du organisierst hier Horb und ich wäre ja auch hingekommen, wenn du das nicht terminlich so abgespaced gelegt hättest.
Okay, so, wir wollen noch über andere Themen reden. Du bleibst bitte bei uns, Timo, weil uns interessiert auch deine Meinung zu dem einen oder anderen Thema. Wir wollen auch eben über Community nachher sprechen, nämlich wie sich die Community verändert hat in den letzten Jahren, muss man auch sagen, auch durch Corona beschleunigt. Aber
jetzt kommen wir erstmal zu einem völlig anderen Thema.
Genau.
Jerome, du hast doch erzählt, dass du der letzte Mal dich mit einem ID3 etwas vergnügen wolltest. Da ist natürlich schon interessant, was jetzt deine Erfahrungswerte aus dem Ganzen sind, da du ja bisher jetzt, sag ich mal, Fremdfabrikate noch nicht so oft unterm Hintern hattest.
Ich wäre gerne öfter in Fremdfabrikaten, aber tatsächlich bin ich relativ selten dabei. Ich habe mein Auto reparieren lassen. Die Aufhängung vorne, das ist ja so ein typisches Problem bei Tesla. Und als Ersatzwagen hatte ich darum gebeten, dann ein Elektroauto zu bekommen. Das haben sie dann tatsächlich hinbekommen und das war tatsächlich ein ID3. Und den ID3 hatte ich bis dahin tatsächlich noch nie gefahren, oft gesehen. Also es gibt sehr viele ID3s, die ja unterwegs sind. Das sieht man ja jeden Tag im Straßenverkehr. Aber selber drin gesessen bin ich nicht und bin damit gefahren. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein hübsches Auto. Also ich habe den gerne gefahren. Natürlich vom Anzug nicht so wie ein Tesla, das ist klar, aber das brauche ich auch nicht. Ist ein kleines Auto, also kein ist Kompaktklasse. Ich fand auch das Interieur in Ordnung, wenn nicht der Preis wäre. Also was finde ich überhaupt nicht zu dem Auto passt, ist der Preis. Also wenn dieses Auto, sagen wir mal, 22, 23, 24.000 Euro kosten würde, dann fände ich das angemessen. Ja? Das Ding kostet irgendwo bei 37.000, 40.000 Euro. Ich habe noch Wasser, danke Timo. Ich finde den Preis für so ein Auto bei 37.000 oder 38.000, ich weiß nicht, was er genau kostet, aber um den Bereich herum finde ich einfach nicht angemessen, also nicht fair. Es ist ein gutes Auto für 23.000, das fände ich in Ordnung. Für den Preis, ich weiß nicht, wie du das siehst, finde ich den einfach zu teuer. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum VW jetzt die Produktion drosseln muss insgesamt bei der Elektromobilität, weil meiner Meinung nach die Preise einfach nicht das abbilden, was sie dann ausliefern.
Gut, du darfst aber auch nicht vergessen, dass natürlich Elektroautos per se von vielen momentan einfach noch wesentlich teurer angeboten werden. Also ich sag mal, die Preisregion, die dir anschwebt, das zahlte man ja schon für einen Smart, einen elektrischen.
Ja, aber die Entwicklung geht ja immer weiter. Und wenn du dann schaust, jetzt kommen ja auch die chinesischen Modelle, ne? Also MG4 zum Beispiel. Eine Freundin von mir hat einen MG4 gekauft für um die 25.000 Euro. Und dieses Auto ist nicht schlechter als ein ID3 und auch nicht kleiner.
Was sagst du denn dazu, dass der ID3 in China unter 20.000 kostet?
Das da hatte ich auch Diskussionen, also ja, 16.000.
Ja.
Also erstmal muss man sagen, es ist das allererste Modell, das sie da verkaufen, also nicht dieses weiterentwickelte. Punkt 2, es ist ein begrenztes Angebot von 7.000 Fahrzeugen, also überschaubar. Und Punkt 3, es ist zeitlich limitiert, nämlich nur für den Juli. Ich finde es eine Frechheit, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, dass sie auf dem chinesischen Markt was tun müssen, preislich. Ja, das ist überhaupt keine Frage, weil die konkurrieren da mit ganz anderen...
In Deutschland zahlst du beinahe 40.000 dafür.
Genau, also mindestens das Doppelte zahlst in Deutschland dafür. Und da fühle ich mich als deutscher Kunde schon ein Stück weit verarscht. Und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also wenn das Fahrzeug hier für 2.000, 23.000 Euro angeboten wäre, wunderbar. Und ich bin mir auch sehr sicher, das Fahrzeug würde weggehen wie sonst was. Aber nicht für den, nicht für 37.000, nicht für 40.000, egal wie das ausgestattet ist. Dafür, das ist einfach, für 40.000 erwarte ich ein Auto in der Größe, dann muss es, wenn es so klein ist, dann muss es luxuriös innen drin sein. Ja? Oder ich mache es billiger. Und da finde ich es einfach nicht in Ordnung. Und ich habe mich, als ich das gehört habe mit den 16.000, habe mich da ehrlich veräppelt gefühlt. Ich habe da auch Diskussionen in Facebook gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, aber die Chinesen, die haben ja auch keine Krankenversicherung. Doch, haben sie. Sie haben eine Krankenversicherung, wenn sie da arbeiten. Ich habe extra meine Frau gefragt, haben die keine Krankenversicherung? Doch, natürlich haben wir eine Krankenversicherung. Natürlich sind die günstiger, ne? Das ist klar. Also die Arbeitskraft ist in China deutlich günstiger. Aber ich kann nicht 16.000 auf dem einen Markt verlangen und gleichzeitig auf dem anderen Markt 40.000.
Gut, von der Fahrzeugklasse kannst du das jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, aber hast du schon mal in einem NIO drin gesessen? Also unfassbar, was für eine Qualität die Chinesen da rüberreichen. Und gut, ich frage mich auf der einen Seite, wer, also die vermarkten halt NIO da irgendwie als Chauffeurslimousine. Welcher deutsche Unternehmer lässt sich in einem chinesischen Auto chauffieren? Fragezeichen, Ausrufezeichen, wahrscheinlich die wenigsten.
Ist aber, der deutsche Markt für China interessant?
Ja, auf absolut. Jeden Fall liefern die aber eine Qualität ab. Da muss sich China wirklich nicht vor deutschen Markenherstellern verstecken.
Also, wenn du mal guckst, jetzt gerade hier in der Region Stuttgart, wir haben vor Corona massiv viele Chinesen gehabt an den Universitäten, die hier Maschinenbau studiert haben. Und die meisten Chinesen, die hier Maschinenbau studiert haben, sind anschließend nach China zurück und sind dort in die Automobilindustrie gegangen. Das heißt, die haben hier in Deutschland gelernt und wenden jetzt das an, was sie gelernt haben, schlicht und ergreifend. Und sind sehr lernfähig und sind, ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber sie sind sehr fleißig und sind nicht doof und gehen voran. Sie haben deswegen lange Zeit meiner Meinung nach keinen Fuß in die Tür bekommen, weil wir in einem Punkt führend waren und immer noch sind, nämlich in der Technik für Verbrennermotoren. Ja, also da macht uns in Deutschland keiner was vor. Wir bauen die besten Motoren. Wir
betreiben ja auch keinen Ideendiebstahl, sondern ganz im Gegenteil, das ist hoch innovativ, was da teilweise aus China kommt,
was wo die sich Chinesen halt die
Deutschen durchaus im Zweifel was von China abgucken dürfen.
Ja, absolut.
Die Zeit
was Software betrifft, was die Batterietechnik betrifft. So, aber was die Chinesen eben jetzt nicht mehr können müssen, ist Verbrennermotoren. Und Elektromotoren zu bauen, ist jetzt auch nicht ganz so trivial, wie viele dachten, aber das ist deutlich einfacher. Und jetzt kommen wir eben zur Karosserie. Karosserie und Innenraum, da sind die inzwischen richtig gut geworden. Da waren sie am Anfang nicht gut. Da, ne, wenn du ein Auto gegen die Wand gefahren hast, dann ist es zusammengefaltet wie ein Kartenhaus. Das ist auch nicht mehr. Die bauen jetzt richtig gute, qualitativ richtig gute Autos. Und vor allem gegen das, was du gesagt hast, eben innovativ, verspielt. Sie haben verstanden, nicht das Auto allein ist wichtig, sondern sie haben verstanden, auch die Software für dieses Auto ist extrem wichtig und wird immer wichtiger. Und da holen die gerade mit Riesenschritten auf. Dazu die modernen Batterien, die leistungsfähigen Batterien, die sie in China bauen, zu natürlich Preisen, die wir hier in Europa nicht abbilden können. Und jetzt kommen sie ganz stark auf den deutschen Markt und haben auch noch gesagt, ja gut, vielleicht sollten wir das jetzt nicht unbedingt nur als chinesische Autos vermarkten, sondern MG ist eigentlich eine britische Marke, da haben wir uns halt mal die Namensrechte gekauft und bringen das als MG raus. Und die Leute kaufen es und sie kaufen es zurecht, weil es sind einfach gute Autos zu einem fairen Preis. Was sie nicht gemacht haben, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass sie stark verbilligte Autos auf den Markt bringen. Ja? Also dass sie nochmal 5.000, 6.000 Euro runtergehen und noch günstiger werden, machen sie nicht, sondern sie sind so ein bisschen unter der Schwelle und verdienen dann richtig Geld damit und kommen trotzdem in den Markt und zwar ziemlich heftig. Und ich glaube, das wird noch richtig heftig werden, was da aus China kommt. Macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen für den deutschen Arbeitsmarkt. Ja, also das wird schwer eben für VW da entgegenzuhalten, was auch einfach jetzt auf andere Dinge ankommt.
Es ist, glaube ich, gar nicht mal mehr eine Frage der Sorge, sondern das Thema ist eigentlich schon fast durch. Also ich rechne jetzt relativ bald damit, dass das, was ja eben bei MG als Beispiel gelaufen ist, deutscher Automobilhersteller. Bei Mercedes ist es ja bereits so, dass Chili heißt die Gruppe, glaube ich, die da mit großen Anteilen mit von der Partie ist. Also ich gebe mal die These aus, Unternehmen wie BMW könnten durchaus irgendwann mal chinesisch werden.
Und das absolut.
Ist absolut realistisch und nicht etwas, wo man jetzt noch fürchten muss, weil das findet statt. Also der deutsche Markt, der ist halt vielleicht jetzt dahingehend relevant, als dass man gerade hier natürlich punkten muss, um den einheimischen Herstellern als im Ausland produziertes Unternehmen ein Signal zu geben. Aber ein Niederländer, der hat keinen Bezug zu Mercedes, Volkswagen oder BMW und greift dann viel eher gen China, gebe ich jetzt mal so als These aus. Und diesen engen Bezug hat eigentlich kaum jemand zur Automobilindustrie aus heimischer Produktion, wie das in Deutschland der Fall ist. Mhm. Und deswegen zählt nicht nur der deutsche Markt, sondern der europäische insgesamt, der könnte durchaus massiv Richtung China wandern.
Ja.
Also bei dem Angebot, bei der Qualität und ja, letztlich kommt es halt auf Werkstattnetz und sowas halt an, aber auch da sind die ja nicht gerade unfindig.
Also als ich das letzte Mal, es ist jetzt schon länger her, dass ich in China war, das war glaube ich 2013, wenn du da auf die Straße geguckt hast, hast du sehr viele VWs gesehen, du hast sehr viele Audis gesehen und wer was auf sich hält, hat einen BMW oder einen Mercedes und zwar große BMW, große Mercedes. Wenn du heute auf die Straßen gehen würdest, in Peking zum Beispiel, sähe das inzwischen ganz anders aus. Also der Marktanteil von VW ist massiv gesunken in China. Das ist ein Riesenproblem, denke ich, für die VW-Gruppe und das wird nicht besser werden. Und deswegen schrillen dort auch die Alarmglocken. Was mich halt an der ganzen Entwicklung ärgert und dich vielleicht auch, Christian, wir von Electrify BW haben ja auch davor gewarnt. Ja? Also wir haben ja auch Kontakte zu den Automobilfirmen und ich hatte immer so den Eindruck, so eine gewisse Arroganz kam mir da so entgegen. Ja, wir können das, wir können Autos bauen, lass mal die Chinesen, lass mal die anderen machen, aber wir kriegen das schon hin. Und das hat sich ja wirklich geändert. Mercedes flüchtet sich jetzt in die Luxusklasse, will keine kleinen Autos mehr bauen. VW weiß im Moment nicht so.
Nicht mal mehr Taxen wollen sie
machen,
das ist so lächerlich.
Ich verstehe es. Ja, es ist im Moment erfolgreich. Also
Definitiv nicht erfolgreich. Also das ist eine
Episode. Von den Umsätzen ist es erfolgreich.
Ja, natürlich.
Ja, also die haben gerade eine
Episode.
Gute Zahlen. Ja. Ja, also, und das ist ja das, was sie immer wollen, gute Zahlen, möglichst viel Geld verdienen. Ja,
aber es geht um die Zukunft und nicht um die Gegenwart. Und man
da
kann vor allen Dingen nicht in dieser Vergangenheit irgendwie verhaftet sich denken, in der Zukunft läuft das genauso. Also man kriegt halt jetzt vielleicht in diesem Luxussegment kurz noch Oberhand, aber ey, das... ich habe es ja eben als Beispiel genannt, also so ein NIO, der ist qualitativ und vom Ambiente, von allem, was das Auto kann, mit einem Mercedes absolut gleichziehend.
Okay.
Wenn nicht gar überlegen, aufgrund von manchen Gimmicks, wie dass du da vorne mit Naomi halt noch reden kannst und nicht nur, hey Mercedes, mach mal die... mach mal den Schaum vom Mund.
Ja. Also mir macht das Sorgen, Christian. Also wie siehst du die Zukunft der deutschen Automobilindustrie im Zusammenhang mit dem chinesischen Auftritten hier?
Ich sag mal, die Sorge teilen wir uns ja schon sehr lange.
Eben. Und
das Schlimmste, was man eigentlich immer tun kann, ist später zu kommen mit, naja, wir haben es euch ja gesagt, aber wir haben es euch halt gesagt. insofern, ich denke, rosig wird es sicherlich nicht und es wird für den einen oder anderen auch einen sehr kalten Winter mal geben, was die Umsätze und Sonstiges angeht. Ich hoffe immer noch auf ein kleines Wunder. Es wird zwar täglich weniger, dass die Hoffnung überwiegt, aber es ist schon klar, der Verstand sagt eigentlich, es wurde in den letzten Jahren zu viel noch falsch gemacht, zu viel sich auf Lorbeeren ausgeruht, zu viel Gimmicks und Manpower noch in völlig veraltete Dinge gesteckt, anstatt wirklich innovativ mal zu gehen. Also man hat es ja auch bei VW gemerkt gehabt, als sie ihr eigenes OS für die Fahrzeuge entwickeln wollten, dass sie gesagt haben, okay, wir gründen jetzt mal eine kleine Firma, die soll das dann machen, was ja der richtige Weg gewesen wäre. Und dann später wieder zu sagen, ach nee, wir lassen es dann doch wieder bleiben, was dann wieder genau der falsche Weg war. Bei Mercedes das gleiche mit MBOS letztendlich. Ich kann mich an Diskussionen erinnern, die ich vor 6 Jahren geführt habe mit Leuten damals von Daimler, denen ich gesagt habe, hey,
das ist eigentlich die Zukunft. Ihr müsst mal weg von euren 4 Milliarden Steuergeräten und 33.000 Controllern und 94.000 Prioritäten auf dem CAN-Bus, die sich gegenseitig irgendwie das Leben schwer machen, hin zu einer zentralisierten Steuerung. Da wurde ich auch drüber dafür ausgelacht und man sagte, hey, du hast keine Ahnung davon, dass die Profis wissen, was wir tun und überhaupt und generell. Und jetzt kommt MBOS und was macht MBOS? Genau das, was man damals gesagt hat. Man versucht aus diesem komplexen System jetzt dann doch mal auszubrechen und etwas Hardware und Software unabhängiger zu werden, beziehungsweise die Sachen voneinander zu trennen, was ja definitiv der richtige Schritt ist. Ich hätte mir nur gewünscht, er wäre ein paar Jahre früher gekommen.
Ja. Hoffen wir, dass es nicht zu spät ist. Ich habe auch vor Jahren gesagt, also ich überlege ja auch immer, ich bin kein Automobilexperte insofern, aber ich habe so für mich überlegt, okay, wir haben jetzt zum Beispiel, ich gehe mal von Mercedes. Mercedes ist die älteste Autofirma der Welt. Da gibt es natürlich einen Trampelpfad, auf den man immer läuft. Ich meine, da ist eine Tradition dahinter. Da sind gewachsene Strukturen, die also seit Jahrzehnten schon gewachsen sind, aus denen man nicht einfach so raus kann, weil da natürlich dann innerhalb der Firma Widerstände sind von Leuten, die sich da ihre Pfründe sichern und so weiter. Ich habe damals schon gedacht, so vor 5-6 Jahren, warum macht Mercedes nicht Folgendes und sagt, okay, wir nehmen 1000 Ingenieure oder 2000 Ingenieure, wir machen eine Softwarefirma dazu und wir machen eine neue Marke, die powered by Mercedes ist, aber die als eigene Marke läuft. Wir geben denen freie Hand, wir sagen denen, pass auf, ihr entwickelt ein Auto in der und der Größe, aber ihr macht jetzt selber, ihr geht neue Wege in der Software, in der Fertigung und so weiter. Ihr kriegt, was ihr braucht, wir pumpen da richtig viel Geld rein und schauen wir mal, was rauskommt. Und dann kommt vielleicht dann eben ein völlig neues Produkt raus, das eben nicht diese ganzen Altlasten hat, die dann eben doch zentralisierte Steuerung hat und so weiter und so weiter, andere Zulieferer, vielleicht auch Dinge selbst baut, ähnlich wie Tesla. Weil im Vergleich zu Tesla, wenn wir da zurückgehen, haben die ja echt viel Geld. Also die hatten ja damals echt viel Geld und dieses Geld hätte man dann eben da, statt in die Aktien reinzupumpen, einfach mal investieren können in eine eigene Firma, die eigentlich wirklich völlig unabhängig läuft, mit dem eigenen CEO und die einfach für sich entwickelt und dafür Zeit bekommt und dann auf den Markt kommt mit einem Fahrzeug, das eben ähnlich wie Tesla auf dem weißen Blatt Papier entwickelt worden ist und wo eben was Gescheites rauskommt und das man dann auch wieder weiterentwickeln kann. Diese Chance vor 5, 6, 7 Jahren spätestens haben sie nicht genutzt, VW genauso wenig, das ist ja nicht nur Mercedes, ist genauso BMW, die ja mit dem i3 damals schon sehr früh auf den Markt gekommen sind, auch Dinge versucht haben, die nicht so gut gelaufen sind, weil man einfach noch nicht die Erfahrung hatte, aber daraus hätte man lernen können, weiterentwickeln können oder sagen können, okay, wir machen jetzt mal eine elektrische Familie und da unabhängig. Eigene Wege.
Aber die ganzen findigen Leute bei BMW, die sind ja dann gen China abgezogen.
Genau,
weil sie halt keine Zukunft bei BMW hatten.
Genau.
Unternehmen vorgefunden haben.
Genau. Gut, BMW hat auch von sich aus die komplette i-Truppe eigentlich rausgeschmissen.
Ja. Also ja.
Insofern, gut, BMW ging und geht ja immer noch eigentlich am meisten von allen den Verbrennerpfad. Auch wenn sie viele elektrifizierte Fahrzeuge mittlerweile ins Portfolio reinholen, aber welches Fahrzeug ist denn wirklich eine reine Verbrennerplattform, keine Mischplattform?
Ja. Also ich lehne mich da jetzt mal wirklich weit zum Fenster raus. Ich gehe davon aus, dass BMW in den nächsten 5 Jahren entweder Geschichte ist oder gen China wandert.
Gekauft wird und dann bauen die halt unter dem Deckmantel BMW neue Autos und die sind dann ganz anders und elektrisch, aber sind dann halt chinesisch.
Ja.
Wir müssen halt die Hoffnung haben, dass sie dann nicht in China gebaut werden, sondern bei uns.
Ja, aber wo werden denn deutsche Hersteller im Moment gebaut? Also das ist ja
gut, aber auch im Namen bräuchte sich ja nicht viel ändern. Es sind dann halt Beijing-Motorwerke
und sowas. Nicht mehr bayerische Motorenwerke, ja. Nee, aber wir lachen drüber, aber es ist wirklich traurig. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt in der Automobilindustrie arbeiten würde, was ich nicht tue, ich würde mir massiv Sorgen um meinen Arbeitsplatz machen. Nicht die nächsten 3 Jahre vielleicht, aber in den nächsten 10 Jahren würde ich mir doch da große Sorgen machen, ob ich meinen Arbeitsplatz da halten kann. Und das finde ich echt traurig.
Wir haben jetzt so einen Spagat zwischen 3 Jahren, 5 Jahren und 10 Jahren. Mal schauen.
Wir wissen es nicht. Ne? Wir können ja auch nur spekulieren. Wir wissen es nicht, aber es deutet vieles darauf hin, dass es auf zumindest schwierig wird für die deutschen Automobilbauer.
Ja, vor allen Dingen sollten wir halt mal vergessen, dass der deutsche Markt halt super relevant ist. Man muss jetzt halt hier, ich sag mal, in die Ecke pissen als Chinese, um letztlich zu signalisieren, hey, wir sind da. Aber Deutschland ist halt als Absatzmarkt nur ein Pipifax auf weltweiter Sicht. Und die zukünftigen Märkte, die werden halt von ganz anderen erschlossen. Also ich rechne mal damit, dass der Move von Tesla mit dem wie auch immer geartet genannten Kleinstfahrzeug gen Südamerika, Afrika, Indien, das wird die Welt in einem Ausmaß verändern. Ja. Da werden die Chinesen mithalten können. Aber ein Daimler mit irgendwelchen Luxusmodellen, nee.
Gut, vielleicht finden sie da ihre Nische. Ja, dass sie sagen, okay, wir sind für einen super Luxus, S-Klasse, E-Klasse vielleicht noch und fertig. Ne? Das können sie ja auch und die bauen ja auch schöne Autos, muss man ja auch sagen.
Und Volkswagen ist kein Volkswagen mehr. Sorry.
Volkswagen bin ich echt mal gespannt, was daraus wird. Also
ja, die Marke staatliche Unterstützung wird das schon noch ein bisschen oben gehalten, aber das war's dann auch.
Sie schreien ja gerade, bitte gebt uns Geld.
Wie wäre es denn, wenn wir aus diesem deprimierenden Thema einfach mal ausbrechen? Weil ich denke, natürlich kann man da jetzt noch...
Oder?
Ja, ich denke auch. Wie wäre es, wenn wir einfach mal gehen Urlaub fahren? Ja. Jerome, magst du uns zum Thema Urlaub vielleicht mal etwas erzählen?
Also ihr habt es ja schon mitbekommen, ich bin ja mittlerweile unterwegs, nicht nur mit dem Tesla Model S 60 mit dem 75er Akku, sondern ich bin da auch unterwegs mit einem Anhänger, Wohnanhänger hinten dran, 1,6 Tonnen, ein Lamoncelle Liberty. Da hatte ich übrigens großes Glück, als ich den gekauft hatte, hat er noch deutlich weniger gekostet als nach der Pandemie.
Das war vor Corona.
Das war während Corona. Ach so, okay. Da hat er 30.000, was schon echt viel Geld ist. Aber du hast ihn ja gesehen, das ist ein schöner Wohnwagen. Finde ich auch sein Geld wert. Jetzt kostet er 40.000.
Ja. Ja, also das ist also für die, die ihn noch nicht gesehen haben, ich halte mal kurz das Mikro dorthin, damit ihr mal kurz seht, was Jerome meint.
Und ansonsten, man kann ihn in Horb bewundern am 9.9.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich in Hamm. Am 23. auf dem 24. sogar in Hamm.
Ja. Eventuell. Mal schauen.
Außer der Jerome kommt mit dem ID3.
Nein, vergiss es.
Vielleicht mit Anhängerkupplung.
Nee, ich war jetzt wieder unterwegs. In den Pfingstferien ist jetzt schon ein bisschen her. Wir haben jetzt länger nicht gesendet. In den Pfingstferien und bin also wieder über die Alpen drüber gefahren mit dem Teil und hatte hin und zurück einen Verbrauch von 29,4 Kilowattstunden. Wohlgemerkt über die Alpen drüber.
Mit einem Anhänger.
Mit einem Anhänger hinten dran. Das muss man erstmal toppen. Also da zeigt sich wieder einmal, wie wichtig die Form des Wohnanhängers ist, den man mit einem Elektrofahrzeug zieht. Normalerweise sind das ja so Schrankwände, mehr oder weniger. Der ist eben vorne wie ein Pferdeanhänger geformt, also rund. Das macht enorm viel aus und er ist auch nicht ganz so breit wie normale Wohnanhänger. Also 29,4. Ich werde immer gefragt, Jerome, wie ist denn das mit dem Laden und dem Ab- und Ankuppeln? Finde ich, ist überhaupt gar kein Problem, weil entweder du kannst direkt an die Ladesäule ranfahren und kannst laden. Du blockierst dann ungefähr 3 bis 4 Ladesäulen am Rand. Wenn da aber 20 sind und die alle frei sind, das ist kein Thema. Und wenn es nicht so ist, dann koppelt man halt 1 Minute ab und koppelt 2 Minuten wieder an, hat dann 3 Minuten Geschäft und das war's. Also das ist auch kein Thema. Reichweite nach wie vor 150 bis 200 Kilometer mit so einem Ding. Geht auch über die Alpen, gibt inzwischen auch genügend Lademöglichkeiten. Ich habe alles mit Superchargern gemacht, hat prima funktioniert und am Campingplatz konnte ich dann auch.
Du hast ja auch Free Supercharging.
Ja, richtig, genau. Gut, das war Italien. Ich habe ja vorher gesagt, in der Besprechung vorher, das machen wir relativ kurz. Es war ja auch nicht das erste Mal, dass ich in Italien bin. Ich habe jetzt vor, in den Sommerferien Richtung Norden zu fahren, Richtung Belgien und dann Normandie und Bretagne und dann vielleicht noch runter an der Atlantikküste Richtung Spanien. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege in den 3 bis 4 Wochen, wo wir da unterwegs sind. Das kommt einfach drauf an, ob ich Bock habe, viel zu fahren.
Du kommst am Ende des Urlaubs nach
wieder
an.
Ja.
Und bitte bei deinem nächsten Urlaub auf jegliche Kaltverformung von Fremdfahrzeugen verzichten.
Ja, mache ich.
Das ist sehr schön ausgedrückt.
Gar nichts.
Okay, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Community gesprochen und was sich da so verändert hat und was für uns tatsächlich, muss man ja auch ehrlich sagen, so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass ja, Elektromobilität immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Dass also nichts mehr, dass also Leute ein Elektroauto kaufen und nicht das Bedürfnis haben, jetzt in die Elektroauto-Community reinzugehen, weil sie einfach sagen, ist doch ganz normal, jetzt hatte ich ja vorhin Verbrenner, da habe ich mich ja auch nicht mit den Leuten getroffen, jetzt habe ich halt ein E-Auto, jetzt treffe ich mich auch nicht mit den Leuten, warum sollte ich? Da verändert sich ja doch einiges, was da natürlich auch für uns schwierig ist, wenn wir solche Veranstaltungen machen. Insofern schwierig, weil dann eben viele sagen, ja, nö.
Merkst du auch, oder? Ich habe in Hannover halt formuliert, jedes Auto ist sexy, was halt voll elektrisch aufs Gelände kommt. Wir nannten das Event halt Sexy Cars Community. Ja. Das war halt von der Begrifflichkeit her eindeutig Tesla-lastig. Ja. Daraufhin haben wir uns entschieden, in diesem Jahr das Ganze in vollem Namen dank Hauptsponsor To Be Fair elektrische Community zu nennen. Elektrische Community in der Annahme, dass vielleicht auch der eine oder andere ID3-Fahrer etc. sich nach Hamm auf den Weg macht. Mein Gefühl ist, diese Challenge wird uns nicht ganz gelingen. Ich hoffe natürlich auf möglichst viele vollelektrische Autos, auch jenseits des Tesla. Konzerns, aber vom Gefühl her ist es ja so, wir sprachen da eben auch im Vorgespräch schon drüber, man winkt sich ja nicht mal mehr als Tesla-Fahrer. Diese Begrifflichkeit Community ist im Zweifel was Künstliches. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt eine elektrische Community in diesem Jahr mit etwas mehr Vielfalt auf die Kette. Aber frage mich inzwischen sogar, ob wir das Ganze nicht wieder hätten Sexy Cars nennen müssen, weil es faktisch eben an meiner Überlegung ja auch keine, ja, also es hat sich in dem Sinne nicht geändert. Jedes voll elektrische Fahrzeug ist ja sexy und dennoch ist bestenfalls bei Tesla halt noch dieses Winke-Winke. Also, wann hat dir der letzte ID3-Fahrer gewunken?
Es ist tatsächlich so, dass ich jemand bin, der noch winkt. Mache ich einfach, das habe ich halt gelernt, als ich mit der Vespa unterwegs
Winkst
war.
Winkst du auch für Chinesen? Ja.
Ich winke für Chinesen, die in einem Tesla sitzen. Das okay. Ja. Nein, also tatsächlich nur für Tesla. Früher, als ich Vespa gefahren bin, da winkt man sich auch unter Vespa-Fahren zu. Nicht unter Rollerfahrern, sondern nur unter Vespa-Fahren, ist tatsächlich so. Das habe ich mir irgendwie, hat sich das bei mir eingeprägt. Ich mache das auch bei Tesla und ich sage mal, in 40-50% kommt da auch eine Reaktion tatsächlich. Wow. Also immerhin noch.
Nicht, wenn du in deinem Gebiet mehr zu sein.
Ja, nicht, wenn du in Stuttgart direkt unterwegs bist, weil da die Tesla-Dichte so groß ist.
Also gerade hier im Raum, es kommen dir so wahnsinnig viele Model Y
aber wenn
Model
ich in Raum unterwegs bin,
dann winkt ja, Model 3 keiner mehr. Model Y-Fahrer, ob die überhaupt ein Model S erkennen?
Ja.
Ja. Also Model S und Model X-Fahrer winken eher mal noch zurück und grüßen, aber ich würde sagen, sobald du aus diesem Premium-Segment in das Mittelklasse-Segment zurückwinkst oder anwinkst, da kommt doch sehr wenig zurück.
Ja, aber winken ist ja nicht alles. Also die Frage ist halt auch Community. Auch
winken
mehr
ist alles. Das neue Buch von Timo Schaak.
Genau. Sollte man vielleicht mal einen Artikel im TNT machen. Nein, letztlich ist halt die Frage, wo entwickelt sich das hin? Also wir sind auf dem Weg zur Normalität, was die E-Mobilität angeht. Das waren wir halt am Anfang unseres Schaffens nicht. Ja, oder natürlich waren wir da auch auf dem Weg, aber das war halt irgendwie noch ein anderes Feeling, E-Mobil zu sein. Und ja, das ist jetzt eben aus meiner Sicht ein Stück weit eine Challenge, das hinzukriegen, weil ich habe es ja eben schon gesagt, es eben nicht nur darum geht, jetzt irgendwie E-Mobilität voranzubringen, sondern die E-Mobilität als Einstiegsdroge in der Energiewende, insgesamt eben das Verständnis, dass wir ja letztlich halt was Weitergehendes auch hinbekommen müssen, zu realisieren. Und da ist es halt schon von Vorteil, wenn man ein Gemeinschaftsgefühl hat.
Ja. Also ich fand das schön, dieses Gemeinschaftsgefühl, auch diese Gespräche an den Superchargern. Also du erinnerst dich, wenn du an den Supercharger gekommen bist, bevor das Model 3 auf den Markt gekommen ist, das war einfach so, du hast dich fast immer mit deinem Nachbarn unterhalten. Oder wenn da mehrere Tesla standen wir auch mal zu viert zusammen. Außer es hat wirklich in Strömen geregnet, dann vielleicht nicht. Aber normalerweise hat man sich da ausgetauscht.
Die Idee vom T&E-Magazin, die entstand an einem Supercharger. So. Mich hat jemand darauf angesprochen, wir müssen eigentlich mal eine Zeitschrift zum Thema machen. Ja. Und das ist unfassbar wichtig gewesen, was das Networking angeht. Mhm. Und das ist halt letztlich auch so etwas, was ich für unbedingt erhaltenswürdig erachte. Ja. Und deswegen halte ich auch künstlich daran fest, dass es
Wobei, Community also ich muss auch sagen, also ich bin ja relativ häufig am Supercharger, weil ich arbeite an zwei verschiedenen Schulen und genau in der Mitte dieser beiden Schulen ist Sulzföhringen, das ist der Supercharger, genau dazwischen ist, wo ich auch immer Pause machen kann, weil da gibt es Essensmöglichkeiten und so weiter. Und ich mache da auch Regeln, ich bin eigentlich jeden Tag dort. Und natürlich gibt es auch Sachen sagen oder Dinge, wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt wirklich müde. Ja, ich habe gerade unterrichtet, 3 Stunden oder 4 Stunden, anstrengende Schüler. Ich will jetzt auch nicht reden. Ja, also ich will, ne, da kommt mir vor, dass ich nicht reden möchte.
Dir?
Ja,
unfassbar. Nee.
Unfassbar. Ja.
Mich das auch. Kann nicht sein.
Das liegt vielleicht am Alter. Es liegt vielleicht am Alter, ich weiß es nicht. Man wird ja auch nicht jünger, aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht immer reden möchte. Und ich muss auch ehrlich sagen, die Gespräche, die wir damals geführt haben, die sind halt auch alle geführt. Ja, also wir haben uns ausgetauscht und die Probleme sind nicht mehr die gleichen.
Das ist halt nicht mehr so. Die Leute, die jetzt am Supercharger stehen, das sind halt auch viele, die damals da eben nicht rumstanden.
Richtig.
Und die im Zweifel auch noch abgeholt werden müssen. Also ich war jetzt neulich in Grünheide am Supercharger das erste Mal und da stand neben mir so ein Opi und der wollte jetzt erstmal seine 100% in den Akku packen und ja, das ist halt schon auch wertvoll. Also man muss auf Leute dann im Zweifel auch mal zugehen und denen behilflich sein, Fehler zu umgehen, die für uns im Alltag so klar sind.
Ja, mache ich auch. Also ja. Wenn ich sehe, da hat jemand ein Problem, ich bin sofort da. Also bei gerade Sulzföhringen ist das Problem, dass wir den Standort an 2 Standorten haben und den einen sieht man nicht von dem anderen. Die gehen immer an den langsamen Standort, also an die V2-Lader und ich schicke die dann immer rüber zum V3-Lader. Ja. Das mache ich jedes Mal, wenn ich da jemanden sehe. Kein Thema. Aber was
praktisch, wenn du dann auch noch einen Stapel Tee- und E-Magazine hast, dann kannst du den Leuten auch in den
Schick sie mir, dann verteile ich sie gerne.
Kann man abonnieren, aber da muss der Schwabe halt mal ein bisschen Geld lassen. Das kostet halt alles Geld
und
ich sehe nicht ein, noch mehr Aktienstände verkaufen zu müssen, dass das hier und eh Magazin.
Nein, aber was zum Beispiel überhaupt nicht mehr vorkommt, was am Anfang sehr intensiv und sehr oft war, ist, dass Leute, wenn man am Laden ist, auf das Auto zugehen und sagen, sagen Sie mal, wie ist denn das, wie weit kommt denn das, wie laden, müssen Sie da laden und so weiter. Offensichtlich wissen das die Leute mittlerweile, also auch die Leute, die nicht Elektroauto fahren. Ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt so ein Gespräch geführt habe.
Ja, ich habe es dir ja gerade erzählt. Ich hatte das jetzt unlängst halt mit diesem Opa, aber das ist natürlich schon eher eine
Ausnahme. Es ist wirklich eine Ausnahme geworden. Das ist einerseits schade, ja, also man hat es ja gerne gemacht, informiert, aber es ist jetzt eben die Entwicklung. Und auf der anderen Seite ist es ja auch schön, dass es so ist, dass die Leute inzwischen informiert sind und dass im Grunde nur noch 2 Dinge, die Leute davon abhält, elektrisch zu fahren. Einerseits, ich will unbedingt einen Verbrenner fahren, weil das ist für mich kein Autofahren elektrisch. Okay, muss ich so akzeptieren, finde ich nicht gut, aber ist so. Und die andere ist natürlich die Schranke, die Hürde mit den Kosten. Ja, es ist immer noch nicht super günstig, mit dem Elektroauto zu fahren, selbst wenn du einen gebrauchten kaufst und so weiter. Insofern, die Leute wollen, glaube ich, mittlerweile zum großen Teil elektrisch fahren, haben vielleicht noch die eine oder andere Frage, aber dafür haben wir dann auch das Internet und auch das T&E-Magazin. Aber wie gesagt, ich werde fast überhaupt nicht mehr angesprochen, was Reichweiten, Interesse überhaupt an dem Auto betrifft, kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern an so ein Gespräch. Also es ist schon sehr lange her. Und wie gesagt, ich bin fast jeden Tag, Montag bis Freitag, am Supercharger und lade da und mache da Pause.
Christian? Hast du solche Gespräche in der Zeit?
Überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte es auch früher relativ wenig, weil ich eigentlich nie derjenige war, der jetzt ewig am Supercharger abhängt und wartet, dass ihn irgendjemand anspricht. Da ist Jerome eher derjenige, der einfach die Kommunikation braucht.
Die Rampensau.
Und natürlich ich sitze ja auch Bestätigung
im Auto. Ich sitze ja auch im Auto. Dass er Wissen hat. Nee, ich bin von Haus aus super, super faul. Ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach und klar, was mache ich? Ich lade zu Hause. Ich habe einfach gar keinen Bock auf dieses irgendwo anders zu laden und selbst im Winter, sage ich mal, da suche ich mir dann halt die Tage, an denen die Börsenstrompreise einfach so schön im Keller sind, dass man für sehr wenig Geld sehr viel Kilowattstunden in den Akku bekommen kann, stöpsel dann mein Auto ran und freue mich drüber. Insofern, ich hatte ein paar Gespräche direkt in der Nachbarschaft. Ein sehr guter Nachbar von mir hat jetzt auch vor 2 Wochen sein Model 3 abgeholt. Der ist vorher mit einem BMW 4er Serie durch die Gegend gefahren mit viel Motorisierung, ist jetzt super glücklich über sein Model 3, was er hat, auch wenn Tesla da wieder massiv Mist gebaut hat, weil er hatte es eigentlich als Vorführwagen bestellt gehabt. Es hieß, in Holzgerlingen kann er es abholen, hat dann seine ganze Zulassung und alles fertig gemacht und dann von Tesla mitgekriegt, das Fahrzeug steht gerade in München. Ja, das war dann etwas super optimal, aber er hat es mittlerweile erhalten und ist super glücklich.
Ja, und sowas, das gehört ja fast schon zur Geschichte dazu. Das muss man nachsehen. Dafür darf man dann das dollste Auto der Welt fahren.
So sieht's aus. Nee, was ich aber, wo ich gerade eine Entwicklung auch sehe, ist zumindest in meiner Blase so, könnt ihr ja sagen, ob ihr das auch so seht. Ich habe so das Gefühl, dass es eben Menschen gibt, die sagen, ich will aber nicht elektrisch fahren, ich will unbedingt Verbrenner fahren und dann nicht nur diese Meinung haben, die sie ja haben dürfen, ist ja völlig legitim, ja, kann man ja drüber diskutieren, sondern dass da auch sehr viel Aggression zutage kommt, also dass die Leute sehr aggressiv auf Elektromobilität reagieren. Geht euch das auch so oder bin ich da in meiner Facebook-Blase der Einzige?
Ja, lass ich mal mich weiter provozieren. Also ich würde, also ich persönlich sehe das so, wenn Leute mir erzählen wollen, wie viele Kinder für meinen Akku gestorben sind dann und welche Lamas da alle am Bein sind wegen mir, dann denke ich mir halt einfach meinen Teil. Und ich führe diese Diskussion nicht mehr. Mhm. Ich sage den Leuten, macht euch mal schlau, im Internet gibt es ganz viel Informationen.
Ja, eben.
Und wer sich da auf seine Telegram-Gruppe verlässt, der ist selber schuld. Tut mir leid, da bin ich raus. Und diese Diskussion führe ich halt nicht mehr.
Mhm. Macht auch keinen Sinn mehr. Also ich sag mal, die Diskussion, diese ganzen Stammtischgespräche haben wir auch vor 3-4 Jahren schon geführt. Man hat sie bei jedem Treffen, bei jedem Mal wieder aufs Neue geführt, weil wieder irgendein super intelligenter Mensch um die Ecke gekommen ist, der ihm jetzt wieder erzählen wollte, warum die Erde eigentlich doch flach ist und Elektroautos eigentlich jeden Tag abfackeln.
Genau.
Es macht keinen Sinn mehr, darüber zu reden. Und auch letztendlich, wenn du einfach mit einer guten Latte an Argumenten kommst, auch mit Fakten kommst und dir kommt dann irgendeiner um die Ecke, der dann erstmal mit Ja-Aber anfängt, macht es keinen Sinn mehr, weiterzureden. Weil ab dem Punkt kannst du das Gespräch abbrechen und sagen, danke.
Das sind letztlich doch arme Schweine, die sich jetzt noch einen Verbrenner kaufen. Wirklich arme Schweine, die ja nichts kapiert haben. Und verdammt noch eins, diese armen Schweine, mit denen kann man Mitleid haben, aber mit denen argumentativ jetzt irgendwie arbeiten zu wollen, tut mir leid, meine Zeit ist dafür zu wertvoll.
Ja, ich bin dann vielleicht so jemand, der sich denkt, da vielleicht helfen ja Fakten, aber du hast recht. Also Fakten helfen da schlicht und ergreifend nicht, selbst wenn du mit Quellen das angibst. Ja, du bist ja eine Systemhure. Aber ich finde es halt traurig. Sagen wir mal so, ich finde es traurig. Was ich natürlich nicht mache, ist versuchen, jemanden zu überzeugen zur Elektromobilität, weil ich mir einfach sage, okay, in 5-6 Jahren kannst du dir eh keinen Neuwagen mehr kaufen mit dem Verbrennungsmotor. Also wenn du dann noch einen kaufst, bist du komplett blemblem. Bist du eigentlich heute schon, aber...
Ach, die AfD wird das für uns regeln, dass es weiterhin Verbrenner gibt.
Ja, das glaube ich eher nicht. Dass sie das hinkriegen.
Ja, aus heimischer Produktion kriegen wir es dann schon hin. Aber.
Ja. Nee, aber.
In der Manufaktur
her. Ja, genau. Ja.
Da sagen Leute, ja, wir brauchen einen Verbrenner. Da sage ich, naja, das Problem ist, in China zum Beispiel wollen die unsere Verbrenner nicht mehr. Die wollen Elektroautos. Und wenn wir den Markt nicht mehr haben in China, dann können wir unsere Fabriken zumachen.
Aber haben doch in China die E-Auto-Förderung ausgesetzt.
Ja.
Die wollen doch Wasserstoff, oder?
Nee.
Oh, ich habe da wahrscheinlich die falschen Quellen.
Gut, vielleicht hört ihr der eine oder andere zu, der immer noch der Meinung ist, dass Verbrenner oder Wasserstoffauto die Zukunft ist. Vielleicht kommt derjenige dann diejenige ins Grübeln, wobei ich glaube nicht, dass sie uns zuhören.
Zumindest halt nicht bis zu diesem Punkt.
Du meinst doch jetzt bestimmt Wasserstoffverbrennungsmaschine.
Ja, absolut. Absolut. Nein, also ja. Okay. Ich würde sagen, wir treffen uns alle erst am 9.9., am 9. September und vielleicht auch am 10. September in Horb. Und dann treffen wir uns nochmal wieder am 23. und 24.9. In Hamm. Und sag nochmal die Webseite, unter der man die Karten bestellen kann.
www.elektrische-community.de Tesla-Fahrer-und-Freunde-EV.de.
Gut, jetzt habe sogar ich mir das gemerkt.
Ich habe es dir extra auf dein Tablet geschrieben.
Wo hast du... aber ganz klein
da unten. Nein, es hieß, man soll es in die Tastatur eintippen. Okay. Ich habe es getan und es passierte aber nichts.
Ja, er kann noch kein iPad bedienen. Schade, Christian, aber das kriegen wir auch noch hin. Nee, aber es steht tatsächlich da. Elektrische-Community.de und...
elektrische-community.de.
Ja, elektrische-community.de.
Hast du nicht beide Seiten oder beide Domains
registriert? Das weiß ich schon.
Du musst Jerome-kompatibel sein bei so
Dingen. Ja, okay.
Was ihr auch machen solltet, wenn ihr nach Horb kommt, euch da auch bitte anmelden unter www.electrify-bw.de. Da wird dann der Christian nämlich ein Formular reinsetzen, fleißig wie er ist, und da kann man sich dann anmelden und dann können wir uns in Horb treffen und zusammen feiern und eine schöne Zeit miteinander haben. Und wenn ihr mit dem Caravan wie letztes Mal kommen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch gerne wieder tun. Auch ein Thema übrigens in der Motorpresse gerade, ein Riesenthema. Bei diesen Zeitschriften für Camping und Caravan. Oh Gott, jetzt werden bald die Diesel verboten. Wie ziehe ich denn jetzt meinen Wohnwagen? Ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Das können wir an einer anderen Stelle nochmal vielleicht vertiefen.
Ja, jetzt, ich habe mir jetzt gerade einen Zeitschriftenanhänger gekauft, okay, für das Model X. Überhaupt kein Problem. Und mein Anhänger ist sogar eine Schrankwand. Also okay, da bin ich ganz optimistisch, zukünftig die Zeitschriften auch voll elektrisch mit Anhänger, mit eigenen Anhängern.
Dass es funktioniert, habe ich ja auch mit meinem Wohnanhänger verstanden, aber es ist schon anders, weil, ja, das muss man auch ehrlicherweise sagen, es gibt Leute, die wohnen in Norddeutschland, ja, sagen wir mal in Bremen, und sagen, ich möchte gerne nach Norditalien, nach Venedig, und möchte dort gerne auf den Campingplatz gehen. Und ich möchte gerne, genau, ich möchte gerne... Ist das dein Auto?
Das ist meiner, ja.
Ach, du hast auch einen Anhänger.
Das war ein geliehener Anhänger, aber ich musste mein Pferd durch die Gegend ziehen, ja.
Ah, okay.
Hat auch funktioniert.
Hat auch funktioniert. Nee, aber wenn ich zum Beispiel von Bremen nach Venedig möchte, das geht mit dem Diesel relativ flott, weil du fährst halt einfach durch. Und wenn du zu zweit bist, kannst du dich abwechseln und kannst du durchfahren.
Aber vielleicht immer Pipi machen.
Ja, na klar, Pipi machen. Aber wenn du das Gleiche machst jetzt mit dem Tesla Model S, so wie ich, dann brauchst du deutlich länger. Das muss man einfach fairerweise sagen. Kannst du häufiger Pipi machen, aber so viel kannst du gar nicht saufen, dass du so oft Pipi machst.
Nicht jeder hat so einen kleinen Akku wie du.
Richtig.
Richtig, aber auch selbst mit einem größeren Akku, ich habe einen 60er, selbst mit einem 100er Akku, machst du doch deutlich mehr, hast du deutlich mehr Zeitverlust. Das muss man einfach einplanen, aber es gibt eben Leute, die sagen, ich will das nicht einplanen, ich will wirklich durchbrettern, weil mein Urlaub beginnt in Venedig und nicht auf der Fahrt nach Venedig, und die Rückfahrt genauso. Das verstehe ich schon, und da machen sie sich natürlich Sorgen, und die Sorgen nehme ich auch ernst. Aber grundsätzlich funktioniert es, man kann mit einem Caravan am Elektroauto in den Urlaub fahren, und es ist sogar besser, weil einfach die Zugmaschine deutlich besser zieht als ein Diesel oder ein Benziner. Du hast sofort von der ersten Sekunde an, das kennen wir ja schon lange, die Kraftentfaltung, und das ist mit dem Wohnwagen natürlich, gerade wenn du am Berg oder so fährst, ein Riesenvorteil. Ja. Ja? Und du kannst auch sehr viel besser rangieren, wenn du nicht gerade einen anderen dann triffst dabei, aber
ja, ich weiß, das ist ein anderes Thema, über das wir nicht sprechen wollen. Wir wissen ja hier zu dritt, dass das alles ernste Hintergründe hat.
Ja.
Jerome hat es uns im Vorfeld verboten.
Jawohl. Ja. Nur was mich bei den meisten Anhängern einfach noch stört, sind diese Auflaufbremsen, weil letztendlich ist das absolut kontraproduktiv zur Elektromobilität. Ja. Das heißt, wenn da einfach demnächst mal noch ein bisschen mehr in Sachen Anhängern mit entsprechend eventuell kleinem Akku, kleinem Elektromotor für Rekuperation und eventuell auch Unterstützung beim Anfahren kommen würden. Es gibt ja schon erste Modelle. Wäre mir das auch nicht ganz unrecht.
Ja, weil ich bin diesmal über die Schweiz gefahren, nicht über den Brenner, und zwar deswegen, weil einfach die Strecke nicht so steil ist über die Schweiz, weil ich einfach das Problem hatte bei der Rückfahrt über den Brenner, dann, dass ich rauchende Bremsen hinten hatte am Wohnwagen, weil die ganze Zeit, ich habe vorne ganz normal rekuperiert, aber hinten hat halt dauernd die Bremse reingehauen, von dem Linker hat irgendwann gequalmt. Ja. Ja, und das ist sehr unangenehm, möchte man nicht haben. Du hast recht mit dieser Bremse, das ist ein Problem, ja, absolut.
Und vor allem, es kostet halt auch Reichweite.
Das kostet massiv, weil du kannst eben nicht so viel rekuperieren, wie man denkt mit einem Wohnwagen. Ja. Also man denkt ja, da ist zusätzliches Gewicht, ich habe Lageenergie auf 2000 Meter Höhe, 1600 Kilo, da habe ich aber richtig Lageenergie, na, da kann ich alles in die Batterie pumpen. Nee, geht nicht. Das ist ein Problem. Also ich würde mir zum Beispiel einen 10 Kilowatt Akku wünschen für einen Wohnwagen und dann einen kleinen Elektromotor, der dann hilft.
Magst du da noch eine Stunde anhängen?
Da wollen wir noch nicht noch eine Stunde anhängen, aber können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Das war's für heute. Dankeschön, Timo Schwart, Herausgeber, nee, nicht Herausgeber, der Verleger der, des T&E-Magazins.
Und der
das
nicht Timo Schwab heißt.
Was habe ich gesagt? Habe ich Schwab gesagt? Timo Schad. Timo Schad, das weiß ich. Ich weiß Timo Schad. Und das müssen wir nicht zeigen. Ich
Timo Schwab, der Herausgeber.
Nee, ich habe tatsächlich ein schlechtes Namensgedächtnis, aber deinen Namen kenne ich eigentlich. So, also, der Herausgeber, nee, nicht der Herausgeber, der Verleger.
Ich krieg's nicht hin.
Du hast heute, ein super Gedächtnis, Chirurg. Es ist halt einfach zu heiß heute. Wir haben heute 37 Grad heute. Oder 35 Grad. Wir wollen nicht übertreiben. 35 Grad heute.
In einem hochklimatisierten Raum sitzen
wir. Ja, aber davor saß ich die ganze Zeit an meinem Wohnwagen und habe erklärt, dass es tatsächlich funktioniert. Also, Verleger des T&E-Magazins, das man übrigens findet in jeder Filiale von Tesla, das man aber auch abonnieren kann und das du mir gerne auch zuschicken kannst, damit ich es da am
Supercharger...
Ne? Du hast mich überzeugt. Mache ich gerne, also ich tue ehrenamtlich das für dich verteilen, überhaupt Dankeschön. Kein Problem.
Danke.
Der aber auch Hamm am 23. und 24.09. Organisiert, elektrische-community.de, der das auch organisiert und wo sich hoffentlich ganz, ganz viele anmelden und wir uns dort wieder treffen. Und ich danke Christian Frey, dass er dabei war und mich hier unterstützt und mit mir moderiert. Und wir hoffen, dass wir das nächste Mal schneller da sind. Vielleicht melde ich mich ja mal aus dem Urlaub. Ich nehme mein Equipment mal mit und dann können wir vielleicht aus dem Urlaub, wenn ich dann in der Bretagne bin, kann ich dann am Meeresstrand sitzen und dann hast du das Meeresrauschen im Hintergrund. Das wäre doch mal schön.
Kommt oder? Drauf an, ob ich dann überhaupt einen Podcast mit dir machen möchte. Ob nicht der Neidfaktor dann dazu führt.
Ich wünsche dann den Zuhörern schon mal frohe Weihnachten. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wir haben ja auch einen Shop auf Electrify BW. Da kann man das eine oder andere kaufen und zwar günstig, weil wir machen damit keinen Gewinn. Ne?
Das ist doch korrekt, so. Ja.
Wir machen keinen Gewinn damit. Also wir sind da nicht gewinnorientiert. Einfach deswegen, weil wir eben ein Verein sind und Vereine sollen keinen Gewinn machen. Sonst gibt es Probleme mit der Steuerbehörde. Gut, das war's für uns, von uns für heute. Danke auch an Tesla, dass wir hier sein durften und hier aufzeichnen durften, dass sie uns so schön gekühlt haben hier und war eine nette Veranstaltung hier. Vielleicht gibt es wieder mal eine hier in der Gegend in Holzgerlingen und ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wobei, es gibt noch Verbesserungsbedarf. Es gab nämlich keine Kekse.
Ich habe Kekse im
Das sagst du jetzt.
Wohnwagen. Ich habe Kekse im Wohnwagen.
Also brech den Podcast ab.
Absolut. Wir essen jetzt Kekse. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.